Ich freue mich sehr, mal wieder hier stehen zu dürfen. Ist ja jetzt doch auch eine Weile her. Ich glaube, es sind schon fast 5 Monate her, als ich das letzte Mal gepredigt habe. Aber ich freue mich auch heute mit einem sehr bekannten Text, auch ein sehr langer Text, ich weiß, aber ein sehr schöner Text. Es wird nämlich heute um Mose gehen und seine bekannte Berufung am brennenden Dornenbusch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an Mose denkt, aber das Erste, an was ich denke, wenn ich an Mose denke, ist es für mich erstmal ein Glaubensheld. Es ist wirklich wahnsinnig. Wir kennen ja die Geschichte im Alten Testament, was Gott durch Mose getan hat. Er steht vor einem Meer mit seinem Volk im Rücken und ein Meer teilt sich, sodass er durch das Meer laufen kann mit dem Volk. Oder das Volk ist in der Wüste, es hungert, hat nichts zu essen und es regnet Brot. Oder auch das Volk hat Durst. Es weiß nicht, auch in der Wüste, was sollen wir trinken? Mose nimmt einen Stab, haut einmal auf den Fels und es kommt Wasser raus. Also es sind wirklich unfassbare Dinge, die Mose erlebt hat. Und es ist auch ein Glaubensheld, er hat auch Großes getan. Wenn wir aber vor seiner Berufung mal genauer hinschauen, dann sehen wir, dass bevor das geschehen ist, bevor Mose berufen wurde, dass Mose ein ganz normaler Mensch war, wie auch wir, der ein ganz normales Leben gelebt hat, wie auch wir das heutzutage leben. Wenn wir in den Kontext mal reinschauen vor der Berufung, dann können wir zum Beispiel lesen, dass Mose eine Familie hatte. Er hatte eine Frau, er hatte 2 Kinder. Wir lesen, dass er einen Job hatte, er war Hirte und er hat 40 lange Jahre als Hirte gearbeitet. Ich bin 22, also fast das Doppelte von meiner Lebenszeit, hat er als Hirte gearbeitet oder gedient. Und auch die Vergangenheit, wie Mose aufgewachsen ist, ist nicht unbedingt ganz reibungslos verlaufen. Er wurde als kleines Kind von seiner Mutter weggeschickt. Sein Vater wird nie erwähnt. Vermutlich, viele gehen davon aus, dass er seinen leiblichen Vater nicht mal kannte. Und dann war ja auch noch dieser Mord da. Mose war ja auch Mörder. Und auch das, ich habe noch niemanden umgebracht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es einen sehr stark belastet, wenn man jemanden umgebracht hat, wenn das Blut eines Menschen an deinen Händen klebt. Ich glaube, wenn wir die Dinge hören, dann sind es Dinge, mit denen wir uns irgendwie auch identifizieren können. Mit den Höhen und den Tiefen in der Familie, mit dem Alltag der Familie. Ich habe zwar keine Familie, ich habe 2 holländische Mitbewohner, die ich bepflegen und kochen muss, das ist auch hart. Ich bin noch Student, ich arbeite nicht, aber auch ich habe einen Alltag, in dem ich bestimmte Dinge machen muss. Ihr kennt auch das, wenn man in seiner Arbeit gefangen ist, Tag für Tag, viele Jahre, seit Jahren arbeitet und jeden Tag seinen Dienst verrichtet. Und eben auch die Dinge aus der Vergangenheit. Auch wir haben Dinge gemacht, die uns vielleicht noch immer noch schwer im Magen liegen. Vielleicht ist auch was brandaktuell bei dir, was dir irgendwie schwer im Magen liegt, was dich belastet und was dich überhaupt nicht gut anfühlt. Ich in meinem Leben, und wie gesagt, ich bin Student, aber trotzdem, es fühlt sich manchmal so an, als kommt man irgendwann in so einen Alltagstrott rein, eben genau mit diesen Dingen, mit seinem Umfeld, mit der Arbeit, die man zu machen hat, auch mit dem, was einen belastet. Es ist ein Alltagstrott, in dem ich Tag für Tag einfach vor sich her plätschert und einfach Tag für Tag vor sich hingeht. Fühlt sich zumindest bei mir an, und ich denke, viele können das manchmal nachvollziehen, wie so ein Gefangensein im Alltag. So Dinge, die man einfach machen muss, die so sind und die man sich kümmern muss. Und das kannte auch Mose. Mose wurde aber von Gott berufen. Gott hat Mose aus diesem, ich sag mal, Alltagstrott herausgeholt. Er hat ihn herausberufen und Großes durch ihn getan. Und es ist zwar eine christliche Floskel, und ich mag christliche Floskeln ehrlich gesagt nicht so, aber es gilt auch für uns. Gott will mit dir Großes tun, wenn du dich benutzen lässt von ihm. Und deswegen werden wir heute diesen Text Vers für Vers werden wir mal durchgehen und wir werden uns anschauen, was für Dinge, was für Aufforderungen Gott Mose stellt, um ihn eben aus diesem vor sich her plätschernden Alltag herauszuholen und durch ihn Großes tun. Ich werde dazu die Verse auslegen und einfach Vers für Vers auslegen. Es sind aber vor allem 3 Punkte, 3 Aufforderungen Mose gegenüber, die werde ich dann hier vorne auf einzeigen lassen. Das versteht ihr dann, denke ich. Das heißt, ihr könnt gerne eure Bibel aufschlagen, wenn ihr dabei habt. Dann wisst ihr immer, wo ich bin, Vers für Vers. Wenn nicht, steht es auch hier vorne. Bevor wir beginnen, bete ich noch. Vater, wir danken dir, dass du einen Plan für uns hast und dass du Großes mit uns vollbringen willst. Dass du, ja auch wenn unser Alltag manchmal so stressig ist und alles vor sich herplatscht, dass du uns herausrufen willst, bewusst für dich zu leben und dir zu dienen. Und wir wollen dich wirklich für diese Predigt bitten und für diesen Bibeltext. Wir wollen dich bitten, dass du sprichst zu den Herzen der Brüder und der Schwestern. Wir wollen dich wirklich bitten, dass du dein Wort auslegst, dass du die göttlichen Gedanken verankerst und die menschlichen Gedanken verwirrst. Denn von dir und durch dich und für dich, dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir fangen direkt an mit Vers 1. Und genau da lesen wir eben von diesem Alltag von Mose. Es war nichts Besonderes. Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Es war erstmal ein ganz normaler Tag, wie vermutlich auch die anderen Tage. Mose auf der Arbeit, er hat die Schafe gehütet und trieb sie vor sich her. Doch an diesem Tag war etwas anders. Wir lesen weiter in Vers 2. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornenbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Für uns, die wir die Leserperspektive haben und auch die gesamte Geschichte kennen, für uns ist es erstmal einfach, in diesem brennenden Dornbusch direkt Gott zu sehen und zu denken, krass, da hat ein Dornbusch gebrannt. Für Mose selbst aber war das gar nicht so einfach und das sehen wir auch hier in den zwei Versen. Er hat nämlich zu dem Zeitpunkt noch eigentlich gar nicht verstanden, was hat es auf sich mit diesem brennenden Dornbusch und vor allem, wer steckt hinter diesem brennenden Dornbusch? Man muss aber auch zur Verteidigung des Mose sagen, das liegt auch mit daran, dass es damals relativ normal war, tatsächlich, dass Büsche mal gebrannt haben aufgrund der Hitze. Es war also nicht etwas absolut Außergewöhnliches, auf einmal ist ein Busch Feuer und Flamme gestanden, noch nie gesehen, sondern tatsächlich nutzt Gott hier etwas relativ, manche Ausleger schreiben, etwas Alltägliches, wo Gott die Aufmerksamkeit des Mose gewinnt. Das Ungewöhnliche hier in diesem Busch war halt, dass er nicht verzehrt wurde und so dachte Mose, ich gehe mal hin, ich schaue mal genauer hin, warum brennt dieser Busch, wird aber nicht verzehrt. Gott nutzt diesen Dornbusch, um die Aufmerksamkeit des Mose zu gewinnen. Und das wirklich Krasse daran ist, dass wenn man mal in die jüdische Tradition schaut, in die Midrasch, da steht über den Dornbusch, der Dornenbusch gilt als der niedrigste aller Bäume der gesamten Welt. Der Herrscher, der Schöpfer, der alles in seiner Hand hält, der Herr der Herrscher, an dem jede Macht auf Himmel und auf Erden gegeben ist, er begegnet Mose durch einen alltäglichen brennenden Dornbusch, durch den niedrigsten aller Bäume. Nicht auf seinem Thron, nicht auf einem irgendwas Reitenden, nicht groß erhaben, sondern durch einen Dornbusch, durch den niedrigsten aller Bäume der Welt. Und ich denke, das ist wirklich das Erste, was wir über Gott hier sehen, was für eine Wahrheit wir über Gott lesen, nämlich, dass auch die niedrigste aller Städte, dass sie trotzdem nicht zu niedrig ist, für Gott und Träger des Göttlichen zu werden. Dass auch wenn im Irdischen und in den Augen der Menschen, wenn alles viel zu niedrig, zu klein, zu gering oder auch zu unwürdig aussieht, ist es doch nicht zu gering, nicht zu klein und nicht zu unwürdig für den Herrn. Er will es benutzen. Mose tritt also dem Dornbusch näher. Vers 4. Als aber der Herr das sah, dass Mose herzutrat, um nachzuschauen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und er sprach, Mose, Mose. Und er antwortete, hier bin ich. Und der Herr sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Gott spricht also jetzt nun Mose direkt an. Er ruft zweimal, Mose, Mose. Mose antwortet, ja, hier bin ich. Und in Vers 5 lesen wir dann, dass der Herr ihm zwei Aufforderungen gibt. Zwei Imperative, das ist die Befehlsform, sind also zwei Befehle, zwei Aufforderungen für das Leben des Mose. Das erste ist, Mose, tritt nicht näher heran. Wir haben gerade gelesen, Gott ist ein demütiger Gott, der sich den niedrigsten und den unwürdigsten Dingen erbarmt, der absolut gnädig ist und liebevoll, der den Menschen zugewandt ist. Wir lesen aber auch hier in dieser Aufforderung des Mose, tritt nicht näher heran, dass Gott gleichzeitig auch der heilige Gott ist, auch der richtende Gott ist. Und das beinhaltet, dass Gott nicht einfach über Sünde hinwegschaut und Mose in seine Gegenwart treten lässt, sondern die Aufforderung, tritt nicht näher heran. Und wir sehen dieses enge Verbundensein von einerseits Gottes Gnade, wie er sich den Menschen zuwendet. Gleichzeitig sehen wir darin aber auch die Heiligkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes. Ein schönes Bild übrigens dafür ist der Dornbusch selbst. Es ist ein verzehrendes Feuer, aber es ist doch nicht ein verzehrendes Feuer. Die zweite Aufforderung, die Gott Mose stellt, ist, zieh deinen Schuh aus. Wörtlich heißt es hier ursprünglich nicht, zieh deine Schuhe aus, es ist nicht im Plural, sondern es ist im Singular, also zieh deinen Schuh aus oder deine Sandale. Das ist aus dem Grund wichtig, weil das Ausziehen des Schuhs in der hebräischen Sprache eine symbolische Handlung war. Nämlich meinte Gott damit nicht, so jetzt zieh deine Schuhe aus, sondern das Ausziehen eines Schuhe ist eine symbolische Handlung und es meint eine Besitzabtretung, eine Besitzabgabe. Das kommt auch in anderen Bibelstellen vor, zum Beispiel Ruth. In Ruth kommt es vor, da könnt ihr es nachlesen. Falls ihr mal überprüfen wollt, ob es auch stimmt, was ich sage, könnt ihr es gerne in Ruth Kapitel 4 machen. Aber ich denke, es ist ziemlich, ziemlich deutlich, was Gott von Mose, was Gott aber auch von uns fordert. Mose soll sich ganz und gar in die Hand Gottes geben. Er soll ihn als seinen Herrn über sein ganzes, gesamtes Leben, seinen ganz gesamten Besitz ihm geben. Wenn wir dem Heiligen und Gnädigen, wenn wir dem gnädigen Gott begegnen wollen und ihm dienen wollen, dann gilt es auch für uns, müssen wir unseren Schuh ausziehen. Jeden Tag aufs Neue. Herr, hier bin ich. Ich habe dir nichts zu bringen. Ich will meine Schuhe ausziehen. Ich gebe dir alles. Ich habe dir nichts zu bringen. Erbarme dich. Das ist doch etwas, was wir in allen Berufungsgeschichten sehen. In der gesamten Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Gott fordert seine Nachfolger auf, ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand. Es gibt in der Bibel kein Zwischendrin. Und dazu möchte ich dich heute Morgen auch auffordern, neu zu sagen, Herr, hier bin ich. Sei du mein Herr, ich will mein Leben in deine Hände geben. Das ist das Erste, den ersten Punkt, wo wir sehen, was Gott nutzt, um Mose aus seinem Alltag zu benutzen. Er sagt, hey, trete deinen Besitz ab, gib dein Leben in meine Hände. Gott beruft Menschen, die bereit sind, ihm voll nachzufolgen, ganzen Herzen, ganze Seele, ganzen Verstand. Und nicht die, die perfekt sind und die alles können. Wir lesen weiter im Bibeltext, Vers 6. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Orten der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Wenn wir diese Verse lesen, ich habe es euch mal dick markiert, dann können wir einfach nur staunen, da sitzen, was für ein Gott wir haben. Ich habe es dick markiert. Der Herr, er sieht dein Elend. Ja, er sieht dich. Er sieht deine Situation. Der Herr, er hört deine Geschreie, deine Gebete. Er hört sie. und sogar erkennt deinen Schmerz. Und damit ist nicht gemeint, ja, er weiß halt, dass es den gibt, sondern es ist ein, im Denken ist es gemeint, er teilt den Schmerz mit dir, er leidet mit dir, er kennt nicht nur deinen Schmerz, sondern er teilt ihn mit dir. Allein das ist schon so verrückt, wie gnädig und wie liebevoll Gott ist. Gerade auch im Kontext, wenn wir die anderen Religionen anschauen, in denen der Mensch sich immer wieder hocharbeiten muss, um bei Gott sein Ansehen zu finden, aber nicht bei Gott. Er sieht dich, er hört dich, er kennt dich. Und es geht noch weiter. Ich bin herabgekommen, um euch hinauszuführen, spricht der Herr. Mit dem hebräischen Wort herabkommen ist hier im Hebräischen nicht gemeint, dass Gott kurzerhand vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Es ist nicht, wie wir oft denken, ein räumliches Denken, dass er halt herabgekommen ist, sondern herabkommen meint im Hebräischen ein um die Angelegenheit kümmern, ein sich herabneigen, damit man dem anderen wieder aufhelfen kann, um uns eben hinausführen zu können. Was ist das für ein Gott, der sich zu uns, in unsere Situation, in unser Schmerz hinabgibt und uns hinaushelfen will, uns hinausführt? Das gilt auch für uns. Gott ist zu uns in Christus herabgekommen, um uns herauszuführen aus der Macht und Sklaverei der Sünde. Ich möchte noch kurz zu dem Hinausführen etwas sagen, nämlich, es hört sich hier immer so schön an, Gott führt uns hinaus, und oft hat man irgendwie, haben wir in unserem Denken, es braucht eben nur dieses eine Gebet oder auch vielleicht diesen einen Lobpreisabend oder was auch immer es braucht, um hinausgeführt zu werden. Aber ihr kennt die Bibel. Hinausführen war kein Schnipser. Hinausführen war kein Gebet. Hinausführen hat 40 lange Jahre in der Wüste gedauert. 40 Jahre. Und so möchte ich dich ermutigen. Und der Text möchte dich ermutigen. Der Herr sieht dich. Der Herr hört dich. Er teilt deinen Schmerz. Und er ist in Christus herabgekommen, um dich hinauszuführen. Und auch wenn du Bereiche hast in deinem Leben, die sich überhaupt nicht herausgeführt anfühlen, wo es dich gar nicht auch vielleicht so ist, in denen du überhaupt nicht hinausgeführt bist, dann sei getrost. Es ist nicht immer nur ein Schnipser, es ist nicht immer nur ein Gebet, sondern manchmal ist es eine lange Wanderung durch die heiße Wüste. Bleib dran, bleib an ihm. Er wird dich zur rechten Zeit hinausführen. Weiter spricht dann Gott zu Mose. Ich überspringe Vers 9, gehe direkt zu 10. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israels, aus Ägypten herausführst. Gott gibt Mose hier einen Auftrag, und wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken, dann ist dieser Auftrag einfach nur unmöglich. Ägypten war zu der damaligen Zeit eine Weltmacht. Es war vermutlich das stärkste Volk auf der gesamten Welt. Und jetzt kommt da dieser Mose, dieser einfache Hirte, der sogar schon einen von ihnen umgebracht hat, soll jetzt dahin gehen zu dem Pharao, der war ja demnach der mächtigste Mann der Welt. Er soll zu diesem Pharao gehen und sagen, du, mein Lieber, es tut mir leid, ich muss alle deine Sklaven, alle, die deine schönen Gebäude bauen, ich nehme die jetzt mit und wir ziehen hinaus. Viele lachen. Es ist unmöglich, dieser Auftrag. Und ich habe mir mal in der Vorbereitung ein bisschen überlegt, was sind vielleicht so Vergleiche, mit denen wir es heutzutage vergleichen können, wie krass dieser Auftrag ist für Mose oder wie er für Mose war. Natürlich kann man es nicht eins zu eins übertragen, aber ich finde, ein passender Vergleich ist Nordkorea. Stellt euch mal vor, der Herr begegnet euch und er sagt, du, fühlt euch angesprochen, ich meine dich, geh nach Nordkorea, geh zu Kim Jong-un und sag ihm, hey, all die Christen, die in diesem Arbeitslager sind, es tut mir leid, ich nehme die jetzt mit und ich gehe hinaus. Es ist schlichtweg unmöglich. Und Mose gibt hier einen absolut verrückt großen Auftrag, einem einfachen Hirte. Das ist aber auch der zweite Punkt, der Mose eben herausholt und dann auch zu einem fruchtbaren Dienst führt. Nämlich, er ist sehr groß, aber Mose kannte nun seinen Auftrag. Mose wusste, was sein Auftrag war auf dieser Erde, was Gott durch ihn tun will. Und ich denke, dass für uns Christen heutzutage es auch so wichtig ist wie noch nie, dass wir Christen wissen, warum wir hier auf dieser Erde sind. Was hat Gott mit dir vor? Kenne deinen Auftrag. Was ist dein Auftrag? Kennst du deinen Auftrag, was Gott mit dir vorhat, hier auf der Erde? Ich will euch zwei Beispiele geben, die zeigen, wie kraftvoll es ist, wenn man seinen Auftrag kennt. Das eine Beispiel ist Mose. Paulus. Man liest es in verschiedenen Briefen, aber zum Beispiel, wenn man mal Römer 1 liest, dann schreibt da Paulus an die Gemeinde in Rom: Ihr Lieben, ich habe euch gern und ich würde unfassbar gern mal wieder zu euch kommen. Ich vermisse euch, ich sehne mich so danach, mit euch zu beten, Gemeinschaft zu haben, dass wir uns gegenseitig erbauen. Aber ich wurde verhindert. Mein Auftrag gilt den Barbaren und den Griechen, das Evangelium zu verkünden, den Barbaren und den Griechen. Das schreibt er anschließend und das kommt mehrfach vor. Paulus kannte seinen Auftrag. Sein Auftrag war nicht nach Rom zu reisen und dort tolle Gemeinschaft haben mit Christen, was ja was Tolles ist, aber es war nicht sein Auftrag. Kenne deinen Auftrag. Ein zweites Beispiel, ein eher nahbareres Beispiel, ist tatsächlich ein großes Vorbild in meinem Leben, nämlich mein Vater. Ich erinnere mich an Gespräche, die sind schon jetzt ein paar Jahre her, da war ich noch jugendlich, also so lange ist es auch noch nicht her, aber schon 5 Jahre. Da hat mir mein Vater erzählt, dass es bei ihm auf der Arbeit echt sehr, sehr schwierig ist, sehr, sehr herausfordernd ist. Und meine Reaktion als Jugendlicher war natürlich: Ja, dann such dir was Neues. Wenn es dir keinen Spaß macht und wenn der Chef komisch ist und schwierig, und such dir was Neues. Es gibt genügend Leute, die dich wollen. Und mein Vater hat mir damals gesagt: Mein Sohn, es ist nicht so leicht. Es ist mein Auftrag. Das ist der Ort, an dem ich sein soll. Das ist mein Auftrag, hier zu sein. Es macht es nicht unbedingt leichter, aber es macht es fruchtbar. Kenne deinen Auftrag. Was ist dein Auftrag? Jetzt könnte man erwarten, man kennt seinen Auftrag, jawohl, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Wir sehen aber an der Mose eine Reaktion, die wir kennen und wo wir wahrscheinlich auch gleich reagieren würden. In Vers 11 lesen wir aber, dass er antwortete: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen soll und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte? Gott, meinst du wirklich mich? Ich? Meinst du wirklich mich? Ich soll zu dem mächtigsten Mann gehen? Meinst du wirklich den Pharao? Meinst du nicht vielleicht eine kleine Familie? Soll ich nicht erstmal bei der Familie anfangen? Was soll ich denn bei dem Pharao erreichen? Und der Herr spricht ihm zu in Vers 12: Ich werde mit dir sein. Und dies ist, sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Der Herr spricht Mose zu: Ich werde mit dir sein. Nachdem Gott also diesen unfassbar großen Auftrag gibt, gibt er ihm auch den Zuspruch: Ich bin bei dir. Du musst ihn nicht aus deiner Kraft heraus alleine erledigen, sondern ich werde mit dir sein. Und eigentlich ist dieser Zuspruch Gottes, den auch wir bekommen haben durch Christus und durch den Heiligen Geist, völlig ausreichend. Ich werde mit dir sein. Wer kann da noch gegen uns sein? Doch wir kennen es, wenn wir ehrlich sind, aus unserem eigenen Leben. Das menschliche Herz ist oft voller Fragen, voller Zweifel. Deshalb fragt er erneut: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme, was soll ich denn dann sagen? Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie fragen mich: Ja, was ist sein Name? Was soll ich sagen? Und in seiner Gnade wendet Gott sich Mose hier erneut zu und gibt ihm einen noch größeren Zuspruch für seinen Dienst und auch eine Selbstoffenbarung über sich. Nämlich spricht er: Ich bin, der ich bin. Und weiter heißt dann: Das sollst du den Söhnen Israel sagen. Ich bin. Gott selbst stellt sich hier vor mit: Ich bin. Ich denke, dass wir den unfassbaren Schatz, der in diesen zwei kleinen Wörtern steckt, erst wirklich voll und ganz verstehen, durch das Neue Testament, eher gesagt durch das Johannesevangelium. Dort, ihr kennt die Verse alle, gibt es nämlich diese bekannten Ich Bin-Worte Jesu, mit denen Jesus sich ohne jegliche Zweifel direkt eben genau auf diese Selbstoffenbarung Gottes identifiziert, wo er sich mit diesem Ich Bin identifiziert. Wenn wir uns dann diese Ich-Bin-Worte anschauen, vor allem auch im Johannesevangelium, dann nutzt Jesus die immer dafür, um den Bedürfnissen der Menschen zu entgegnen. Mit Bedürfnisse, ich denke, ihr versteht mich richtig, sind natürlich nicht die Wünsche gemeint und was wir unbedingt wollen und uns in den Kopf gesetzt haben, sondern die Dinge, die wir wirklich in unserer Nachfolge brauchen, was wir bedarfen, also von dem Wort Bedarf. Und so spricht der Herr deiner verlassenen Frau, die dürstet, zu: Ich bin das lebendige Wasser, das dich nie wieder dürsten lässt. Einer hungernden Meute spricht Gott zu: Ich bin das Brot des Lebens. Dem einsamen und dem verlorenen Schaf spricht Gott zu: Ich bin der gute Hirte, der dem einen Schaf hinterhergeht. Und auch dem Religiösen, dem spricht Jesus oder der spricht Gott zu: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu der Ich-Bin-Aussage im Alten Testament, in Mose, habe ich eine sehr, sehr schöne Auslegung gefunden, wie ich finde. Er schreibt nämlich über das Ich-Bin, schreibt er: In dem Titel Ich-Bin überreicht der Herr seinem Volk einen Blankoscheck, auf dem der Glaube seine Bedürfnisse neben diesen unfassbaren, kostbaren Namen schreiben darf. Gott spricht Mose nicht nur zu: Ich werde bei dir sein, sondern er spricht ihm auch zu: Verlass dich auf mich, all deine Bedürfnisse, werf sie auf mich. Alles, was du für diesen Auftrag brauchst, findest du in mir. Du musst und du kannst diesen Auftrag nicht aus dir selbst heraus schaffen. Und genau das ist auch der Grund, warum wir am Anfang die Schuhe ausziehen sollten, warum wir den Besitz abgeben sollten und voll und ganz uns auf den Herrn verlassen. Denn in ihm finden wir alles, was wir für unser Leben brauchen. Denn es ist so wichtig, nicht nur seinen göttlichen Auftrag zu kennen, sondern eben aus durch Christus diesen Dienst zu tun, seine Bedürfnisse vor ihn zu legen und in ihm zu finden. Und daher habe ich den dritten Punkt, der für Mose essentiell ist: Ich bin, ... genannt. Hinter das Ich Bin darf der Glaube seine Bedürfnisse stellen, um sie dann schließlich in Christus zu finden. Gestern Abend, es war relativ spät, ich war irgendwie ein bisschen aus dem Flow bei der Predigt schreiben und irgendwann war ich ziemlich frustriert und auch irgendwann ziemlich müde. Es lief irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und ich habe auch deutlich länger gebraucht, als ich mir das eingeplant habe. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, jetzt ist der Zeitpunkt, man hier von vorne redet, wo das alles auf den Prüfstein gestellt wird, wo das, was man hier von vorne redet, auch mal im Leben Halt finden muss. Und ich muss ehrlich sagen, ich war kurz schon an dem Punkt, diesen dritten Punkt wieder zu verwerfen, weil ich habe meine Schuhe ausgezogen, ich habe gesagt: Gott, es ist deine Predigt, sei du mein Herr. Und ich wusste, was mein Auftrag ist, nämlich zu predigen. Aber trotzdem war ich immer noch müde und frustriert. Es ging immer noch nicht weiter. Und ich hab mich gefragt: Ich bin der gute Hirte. Was macht es mit mir? Und ich habe ehrlich gesagt, wie gesagt, lange gezweifelt: Ist es wirklich so? Aber dann kam mir irgendwann der Gedanke: Marian, schlag das Wort auf. Schlag die Psalme auf und lass es dir zusprechen. Lasst euch das Wort Gottes zusprechen. Ich habe Psalm 23 aufgeschlagen: Ich bin der gute Hirte, ich weide dich auf grünen Auen und führe dich zu stillen Wassern und so weiter und so weiter. Hinter das Ich Bin darf der Glaube seine Bedürfnisse stellen, um es dann schließlich in Christus zu finden. Damit meine ich, in einer intensiven und intimen Beziehung zu Christus zu leben, immer wieder zu ihm zurückzukehren und von ihm ausgerüstet zu werden. Denn von ihm und durch ihn und für ihn, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Gott benutzt die niedrigsten aller Dinge. Sei es entweder den niedrigsten Baum der Welt, den Dornbusch, sei es ein Hirte und ein Mörder. Gott nimmt sich dem Niedrigen an und er will in ihm wohnen und durch es wirken. Er fordert es aber auch gleichzeitig hier auf, zieh deinen Schuh aus, gib die Kontrolle ab über dein Leben. Und dann dürfen wir erfahren, dass Gott für einen Auftrag für uns hat. Und ich ermutige euch, kenne deinen Auftrag, frag nach deinem Auftrag und mache ihn dir immer wieder aufs Neue bewusst. Und wenn du in deinem Auftrag lebst, verlass dich immer wieder auf den göttlichen Beistand. Er ist bei dir und wenn du etwas brauchst für diesen Auftrag, wenn du merkst, es läuft nicht, dann verlass dich auf den Herrn, setz deine Bedürfnisse an ihn, ans Kreuz, hinter das Ich Bin. Amen.